Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich nochmal bei euch sein darf. Danke für die Einladung. Ich habe zu Eva gesagt, heute Morgen, wir sind jetzt zu einer Zeit, wo immer das letzte Mal ist. Ich habe gesagt, heute Morgen sind wir das letzte Mal von Emmendingen nach Laa gefahren. Wir fahren nochmal nach Hause, aber es ist das letzte Mal. Und so kommt jetzt so in einer Zeit, jetzt tun wir immer das letzte Mal. Das letzte Mal waren wir im Gottesdienst, letzten Sonntag in der Gemeinde, offizieller Gottesdienst. Immer das letzte Mal. So, die Zeit kommt, wo wir Emmendingen verlassen. Umgezogen sind wir schon. Wir sind an sich gar nicht da. Wir leben in einer Ferienwohnung im Moment in Emmendingen, weil unsere Wohnung ist schon ausgeräumt, die ist Boden rausgerissen, Decken, was weiß ich alles. Wird total renoviert für meinen Nachfolger und damit er sich wohlfühlt. Ja, ihr Lieben, ich denke gern an die Zeit in Laa zurück, auch wo ich die Verantwortung hatte. Ihr seid mir lieb und ich werde euch in einer guten Erinnerung halten. So, immer wenn ich mal später, ich weiß nicht, was der Herr mir noch so schenkt in den kommenden Jahren als Rentner, werde ich positiv an Laa denken. An euch, ihr seid mir wertvoll, ihr seid nicht nur eine Gemeinde, die ich kenne, ihr seid mir wirklich auch als Geschwister wertvoll. Auch ganz besonders wie mit Daniel und Marion hat mich doch etwas verbunden. Und ich bin sehr gern zu euch gekommen, nach Laa, auch Eva. So, danke noch einmal, dass ich so ein Abschied, ja, Abschiedspredigt halten darf bei euch. Ich habe diese Predigt auch in Emmendingen gehalten und Gott hat sie mir einfach so aufs Herz gelegt, auch für euch. So, sie ist mein Vermächtnis. Also, ja, ich möchte es einfach dieses Wort euch hinterlassen, so wenn ich dann jetzt auch nicht mehr hier bin. Und möchte aus Offenbarung 3, Vers 10 und 11 lesen. Offenbarung 3, Vers 10 und 11. Da lesen wir, weil du mein Gebot bewahrt hast, geduldig zu sein, will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um alle auf die Probe zu stellen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wir wissen, das ist ein Text aus dem Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia. Das ist ja die Gemeinde in den Sendschreiben, an der der Herr nichts auszusetzen hat. Sonst hat er immer auch eine Kritik. Erst kommt der Lob und dann kommt die Kritik. Aber an der Gemeinde in Philadelphia hat er nichts auszusetzen. Dieses Sendschreiben, das sich hier an die Gemeinde in Philadelphia überhaupt die Sendschreiben, sie können an eine Gemeinde gelten, die für eine Gemeinde gültig ist, aber auch eine Person. Sie können eine ganz persönliche Botschaft sein an eine Person. Und ich denke, heute Morgen ist es so, es ist eine persönliche Botschaft, die jedem Einzelnen gilt. Es wird gesagt, du hast keine große Kraft, sondern du hast eine ganz kleine Kraft. Ich glaube, da können wir uns schon wiederfinden, oder? Wer hat große Kraft? Okay, es gibt ein paar Starke vielleicht hier. Aber geistlich gesehen, eine kleine Kraft. Und doch heißt es hier in diesem Sendschreiben, der Herr wird sich zu dieser Gemeinde bekennen oder zu dieser Person bekennen, dass selbst der Feind erkennen muss, hier ist jemand von Gott geliebt und er lebt durch die Kraft der Verheißung Gottes. Der Feind wird es erkennen. Wir erkennen es oft manchmal nicht. Wir haben eine kleine Kraft. Wir jammern über unsere begrenzten Möglichkeiten. Aber Gott gibt Gnade und gibt Kraft, so dass der Feind erkennen muss, es sind zwar wenige, da ist nicht viel Kraft da, aber ich bin mit ihnen. Das reicht, oder? Bei all dem Segen, den der Herr hier in diese Sendschreiben hineingelegt hat, gibt es doch auch eine Voraussetzung, um diesen Segen zu erleben. Und das liegt jetzt nun bei uns, den Gläubigen. Die Voraussetzung liegt in dem Wort bewahren. Der Herr sagt in Vers 8 in diesem Sendschreiben, du hast mein Wort bewahrt. Und hier im Vers 10, den ich gelesen habe, heißt es, du hast mein Gebot bewahrt. Also, der Herr sagt hier, der Gemeinde und auch der Einzelperson, du hast etwas bewahrt, du hast mein Wort bewahrt, du hast mein Gebot bewahrt. Deshalb, sagt der Herr hier weiter, deshalb, weil du etwas bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren in der Zeit der Versuchung. Also der Herr sagt zuerst, weil du etwas bewahrt hast, werde ich dich auch bewahren. Es gilt also etwas zu bewahren, etwas, was der Herr einem gegeben hat. Und es ist die Wahrheit seines Wortes, die Wahrheit seiner Gebote, ihr Lieben. Und nur die Wahrheit des Wortes Gottes hat die Kraft, unser Leben zu verändern. Nicht unsere Gewohnheiten, nicht irgendwelche Traditionen, sondern allein die Kraft des Wortes Gottes hat die göttliche Autorität, die in unser Leben hineinwirkt und das uns verändert, unseren Glauben festigt und stärkt. Der Herr hat uns sein Gebot gegeben. Nicht als Gesetz, wieder wie auf Steintafel geschrieben, wie bei Mose, sondern er hat es durch den Heiligen Geist in unser Herz hineingelegt. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist in unser Herz hineingeschrieben, sagt Gottes Wort. Nicht mehr auf steinerne Tafel, sondern auf fleischene Herzen hat Gott seinen Willen, seine Gebote hineingeschrieben. In dem Moment, wo wir wiedergeboren wurden, haben wir auch die Gebote Gottes empfangen in unser Herz hinein. Gott hat etwas in unser Herz hineingelegt. Lies 2. Korinther 3, da wirst du es sehen. Durch den Heiligen Geist ist Gottes Gebot in uns. Und deshalb heißt es auch in 1. Korinther 2, Vers 12, wir wissen, was uns in Christus geschenkt ist. Wir haben keine Vermutung, es könnte sein, vielleicht sind wir gerettet, vielleicht auch nicht. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Nein, wir wissen, was wir in Christus haben. Wir wissen um unsere Erlösung. Wir wissen, wer wir sind in Christus. Wir wissen, wer in uns wohnt. Wir wissen um unsere ewige Hoffnung. Ja, weil Christus arm wurde um unseretwillen. Weihnachten steht vor der Tür. Weil Christus arm wurde um unseretwillen, sind wir reich geworden in ihm. Das haben wir. Wir haben es bereits. Es liegt an uns, es zu glauben, dass es in unserem Leben Wirklichkeit wird. Dass es sich entwickeln kann in unserem Leben. Das, was wir durch Christus haben und immer noch mehr bekommen, sollen wir bewahren in unserem Herzen. Darauf sollen wir achten. Es ist etwas Wertvolles, was Gott uns gegeben hat. Jesus hat da selbst darüber ganz klar gelehrt, dass wir darauf achten sollen, dass wir es bewahren sollen, was er durch die Wahrheit seines Wortes uns gibt. Ihr kennt das Gleichnis vom Seemann, das Jesus gelehrt hat. Und da lesen wir in Lukas Kapitel 8, Lukas Kapitel 8, Vers 15, da geht es ja um den Seemann, um dieses Gleichnis. Sagt, es ging Seemann aus dem Samen zu sehen, das ist das Wort Gottes und so weiter, ihr kennt das. Und dann sagt Jesus in Vers 15, das aber auf dem guten Land, das sind die, die das Wort Gottes hören. Sie hören das Wort Gottes, das ist das Erste. Sie hören es, sie haben ihre Ohren aufgemacht. Wer Ohren hat, der höre. Was der Geist der Gemeinde sagt. die das Wort hören und in einem guten und reinem Herzen bewahren und Frucht bringen, weil sie es bewahren, in Geduld. Also das Wort Gottes, wenn es in unserem Herzen bewahrt wird, wird es immer Frucht bringen. Es wird nie wirkungslos sein, niemals. Und deswegen sagt hier Jesus selbst, wir sollen das Wort Gottes bewahren, weil es wertvoll ist, weil es wichtig ist. Und deshalb sagt der Herr, weil du mein Gebot bewahrt hast, und dabei Geduld hast, deswegen werde ich dich bewahren. Ihr Lieben, das ist das Zeugnis des Herrn. Gott hat uns etwas gegeben, etwas sehr Wichtiges. Und ich sagte heute Morgen, der in dir ist, der Heilige Geist ist stärker als alles, was es in dieser Welt gibt. Es gibt keine größere Kraft und Autorität in dieser Welt, als das, was in dir ist. Deswegen bewahre es, bewahre das dir anvertraute Gut, bewahre das Wort Gottes in deinem Herzen. Der Herr sagt, wir sollen bewahren. Warum? Vers 10 habe ich in Offenbarung gelesen. Vers 10. Will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um wirklich alle auf die Probe zu stellen, die auf der Erde wohnen. Gottes Wort sagt hier, diese Zeit der Versuchung wird die ganze bewohnte Erde erfassen. Es wird eine Zeit geben, wo alle, aber auch alle versucht werden, wo alle auf die Probe gestellt werden. Wer wird auf die Probe gestellt? Die gottlose Gesellschaft, bestimmt auch. Denn die Gottlosigkeit wird fortschreiten, sie wird wachsen. Die Gottlosigkeit wird größer werden und perverser werden. Auch das ist eine Versuchung. Man wird alles über den Haufen werfen, was von Gott ist. Aber wer wird noch versucht werden? Die, die etwas vom Herrn haben und die ihm gehören, sie werden versucht werden. Ihr Lieben, Versuchung ist nichts Plumpes, dass keiner darauf reinfällt. Versuchung wird immer da ansetzen, wo man schwach ist. Versuchung ist raffiniert. Versuchung ist nicht einfach, nur dass es so geschieht. Versuchung wird immer eine offene Tür suchen. Und manche Christen lassen so einen kleinen Spalt offen für die Versuchung. Ich bin halt so veranlagt. Ich kann halt nicht anders. Ich muss halt immer so. Das gehört halt zu meinem Leben. Und das ist eine kleine Tür, die ist offen. So ein Spalt ist offen. Und die Versuchung wird immer kommen. Sie reißt die Tür auf und sagt, hier bin ich und ich werde dich beherrschen. Versuchung ist raffiniert. Ich sage es dir noch einmal. Versuchung, wenn sie nicht erfolgsversprechend wäre, würde sie nicht kommen. Wenn sie sich nicht eine Chance ausrechnen würde, würde sie nicht kommen. Die Versuchung wird kommen, sagt Jesus hier ganz ausdrücklich, über die ganze Erde, für eine Zeit ganz starker Versuchung kommen. Und der Herr warnt auch in seinen Lehren vor dieser Zeit. Zu einer Zeit kommt, die nicht einfach sein wird. Auch gerade die, die Jesus nachfolgen, wird ganz, ganz schwierig werden. Wahrscheinlich leben wir in dieser Zeit. Oder zumindest in den Anfängen dieser Zeitepoche. Ich sehe es so. Die Versuchung, dass man Gottes Gebote auflöst unter dem Volk Gottes, und sein Wort in Frage stellt, diese Zeit ist sehr stark vorangeschritten. Viele Wahrheiten des Wortes Gottes sind nicht mehr zeitgemäß. Und diese Erscheinung ist offensichtlich. Und es gibt Christen, die das Wort Gottes nicht bewahren, die es aufgeben, die es durch den Zeitgeist ersetzen. So viele Gebote Gottes, die Gott ganz klar gegeben hat, dann einfach aufgelöst, dann als ungültig erklärt. Weil heute der Zeitgeist etwas ganz anderes sagt. So werden manche Wahrheiten des Wortes Gottes aufgegeben. Das, was Gott in einen hineingelegt hat, das ist nicht mehr wertvoll. Man gibt es auf. Wird nicht mehr bewahrt. Und man gibt nur etwas auf, wenn einem vorgegaukelt wird. Wenn du die Gebote Gottes hältst, dann verpasst du das Schönste und Größte, was es auf dieser Erde gibt. Das war nicht. So fing die Versuchung an. Bei den ersten Menschen, bei Eva, da kam die Schlange und sagte: Liebe Eva, dir geht's ganz toll. Aber, weißt du, die Gebote Gottes, das ist so eine Einschränkung. Wenn Gott will dir etwas Gutes vorenthalten, wenn du von dieser Frucht isst, dann erst bist du in der wahren Erfüllung. Dann weißt du, was gut und böse ist. Dann bist du wie Gott. Aha, Gott will mir was Gutes vorenthalten. Also gebe ich diesem Argument nach, dieser Versuchung. Ich ergreife das. Und hat sie es getan? Schaut zum Fenster raus, diese Welt. Dann seht ihr, dass sie es getan hat. Das Elend kam in diese Welt. Die Versuchung kam dadurch, dass die Schlange gesagt hat, das Beste enthält dir Gott. So geschieht es auch heute noch. Die Versuchung hat ihre Kraft darin, dass sie an dich herankommt und sagt, wenn du das jetzt nicht tust, dann fehlt dir etwas ganz Wesentliches. Dann fehlt dir eine Erfüllung, dann fehlt dir das Glück. Dann fehlt hier irgendetwas. Gib dieser Versuchung nach. Die Versuchung wird über die ganze Erde kommen. Und ich verspreche euch, La ist nicht ausgenommen, oder wo ihr auch wohnt. Und der Herr sagt hier, wenn dir meine Gebote nicht mehr wertvoll sind, du sie nicht mehr bewahrst, dann kann ich dich nicht mehr bewahren. Bewahre das Wort Gottes durch Gebet. Bewahre das Gebet überhaupt. Bete. Suche den Herrn. Jesus sagt etwas ganz Dramatisches. Ich muss es euch lesen. In Markus 14, ihr kennt das. Ich sage euch heute Morgen nichts Neues. Markus 14, Vers 38. Wacht und betet. Warum? Damit ihr nicht in Versuchung fallt. Damit ihr nicht in die Versuchung hineinfallt. Wacht und betet dabei. Sucht das Gebet. Betet weiterhin in der Gemeinde. Eure Gebetsstunde, dass sie bleibt. Es gibt heute viele gute Gründe. Man hat so viel zu tun, dass man auch das Gebet vernachlässigt. Ich möchte euch ermutigen, bleibt eine betende Gemeinde. Die Versuchung kommt. Und es ist Kraft im Gebet. Es ist Kraft im Gebet. Wenn du Gottes Wort bewahrst, das wird dich ermutigen zu beten. Gebet ist nicht immer einfach. Das geht gegen das Fleisch. Aber ich möchte dich ermutigen, auch dich persönlich, hab deine Gebetszeit. Und wenn es dir wertvoll ist, dass du sein Wort bewahrst, dann wird er dich auch bewahren. Aber Gott redet durch sein Wort zu dir. Gott redet. Ich schaue zu ungläubig, Gott redet. Ihr Lieben, darf ich? Okay. Mir ging es in der letzten Zeit nicht so ganz gut. Und eine schwierige Zeit und dann habe ich, was ich sehr oft mache, wenn ich dann eine Gebetszeit habe und Gott suche, dann nehme ich Gottes Wort und dann lese ich die Verheißungen durch, die Gott gegeben hat. So ist sehr oft meine Gebetszeit. Dann schlage ich auf, Herr, du hast gesagt, du hast zu mir gesagt, du hast es gesagt, nicht ich, du hast es mir gesagt. Und dann lese ich, dann habe ich so kam mir plötzlich so viele Verheißungen, die ich in letzter Zeit bekommen habe, die Jahre vorher, ich habe diese Bibelstellen gelesen, habe gesagt, Herr, da, es war morgens, ich war allein, Eva war auf der Arbeit, ich habe da diese Bibelstellen dem Herrn genannt. Und abends habe ich Fernsehen geschaut, jetzt nicht mich zu unterhalten, sondern ich habe so ungefähr 15 christliche Kanäle, so englischsprechende. Und da habe ich so durchgezippt, da kam ein schöner christlicher Film, da gibt es auch so schöne Serien, so, ja, okay. Und dann habe ich weiter und bin dann auf eine afrikanische Gemeinde gekommen, die ist sehr turbulent, aber ich schaue sie gern einmal, da kommt was rüber, da spürst du sowas, ne? So, und die hatten Gastredner da. Ein Afrikaner aus Südafrika, also irgendwo, der hat ein sehr feines, gutes Englisch gesprochen. So konnte ich ja alles verstehen, fast alles. Er hat sehr langsam gesprochen, sehr deutlich gesprochen, da konnte ich sehr wissen. Und er kam auf die Kanzel und fing an zu predigen und fing an mit einer Bibelstelle und sag ich, hey, heute Morgen habe ich ja diese Bibelstelle dem Herrn gebracht. Und dann geht's, nimm die nächste Bibelstelle, die habe ich auch dem Herrn gebracht. Und dann geht eine Bibelstelle nach dem anderen durch, die ich heute dem Herrn gebracht habe. Und sagt, Herr, du hast doch gesagt. Und dann sage ich immer, für dich gilt das, für uns. Gottes Wort ist nicht aufgehoben, sie gilt. Ja, okay. Interessant, dass er genau diese Bibelstelle nimmt, die ich im Ohren dem Herrn gesagt habe. Und er predigt so eifrig, wie die Afrikaner sind. Und dann sagt er plötzlich so in die Kamera rein, und ich sage dir in Deutschland, auch dir gilt diese Verheißung. Und ich sage es dir nochmal dort in Deutschland, dir gilt diese Verheißung. Ich saß am Sofa, ich war fertig, positiv. Ich denke, Herr, danke, du redest, dein Wort gilt. Und wenn es über den Fernsehkanal, wie du das sagen musst, es gilt. Es gilt, Gottes Wort ist nicht aufgehoben. Deswegen bewahre das Wort Gottes, bewahre es. Und bete. Es kommt die Zeit der Versuchung. Und wie ich schon sagte, ich glaube, dass wir am Anfang sind. Es gibt noch ein schönes Wort. Muss ich wieder freie Hand haben. Gut, habt ihr gut gemacht. Ich muss auch aus dem 2. Petrus 2, möchte ich euch ein Wort lesen. 2. Petrus 2. Petrus 2, Vers 9. Der Herr weiß was. Weißt du, was der Herr weiß? Ich sag's dir. Er weiß die Frommen, die Gerechten aus der Versuchung zu erretten. Der Herr weiß es von vornherein. Die Ungerechten werden für das Tag des Gerichts aufbewahrt, aber der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, wenn wir in Versuchung kommen, muss der Herr kein Komitee einberufen im Himmel und sagt, Mensch, oh wow, der Christoph hat ein Problem. Ihr Engel, was können wir denn machen? Wir müssen irgendwas überlegen. Wie können wir dem Christoph helfen? Nein, ihr Lieben. Der Herr sitzt souverän auf seinem ewigen Thron. Sagt Christoph, noch bin ich auf dem Thron. Alle Dinge sind mir möglich, wenn du glaubst. Das sagt hier Gottes Wort. Und dann gibt es noch nochmal eine Verheißung, die darf man fast nicht lesen, weil die klingen zu unglaublich. Da gibt es so einen kurzen Brief oder Offenbarung, den liest kaum jemand. Der Judasbrief, das klingt so verräterisch. Judasbrief. Und der Judas behauptet doch so im Vers 24, so am Ende seines Briefes, dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann. Dem aber, der euch vor dem Fallen behüten kann und unter Verlocken untadelig vor seine Herrlichkeit stellen kann. Der Judas geht davon aus, dass Gott uns bewahren kann, dass wir nicht fallen, dass wir untadelig eines Tages vor ihm stehen. Stellt euch das vor, das behauptet der Judas. Meint ihr, das gilt für den Menschen der heutigen Zeit? Ich glaube daran, dass Gottes Kraft und Gottes Führung und das Wort Gottes auch heute gilt. In derselben Weise. Also, bei aller Versuchung, bewahre es. Gott redet, Gottes Wort ist lebendig. Und nun kommen wir zu Vers 11 in Offenbarung, dem Text, Eingangstext. Vers 11. Siehe, ich komme bald. Oder wörtlich heißt, siehe, ich komme schnell. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Ist immer im Advent. Der Herr sagt hier, siehe. Das heißt, halte Ausschau. Siehe heißt, ne? Halte Ausschau. Wenn du heute jemanden eingeladen hast, hier in die Gemeinde, guckst du immer zur Tür. Ne? Kommt du? Also kommt die Person. Ne? Oder du hältst Ausschau. Weil du erwartest jemanden. Und Jesus sagt dir, siehe, schau. Ich komme schnell. Okay, stehe ich seit 2000 Jahren hier. Ne? Erschüttert uns nicht mehr. Keine Aufregung, keine schlaflose Nacht mehr. Und jedes Jahr das Gleiche. Es wird dann halt im Advent gepredigt. Ne? Ihr Lieben, ich glaube, dass es sehr schnell gehen kann. Jesus spricht hier eine Warnung und eine Verheißung aus, weil der Ball kommt. Okay, haben auch schon viele behauptet. Lieben, aber ich glaube, dass wir in eine interessante Zeit kommen. Ich möchte jetzt nicht polemisch werden, sondern auch nicht politisch. Aber ich denke, Europa war noch nie so bereit für eine Person, die kommen soll und sagt, Leute, ich zeige euch, wie man es richtig macht. Ihr wisst nicht mehr, ihr macht Tagungen, ihr beratet, dass Europa gerettet wird, dass der Euro gerettet wird. Ihr wisst nicht mehr. Ich sage euch, wie man das macht. Alle sagen, jawohl, endlich haben wir ihn. Das sagt es uns. Ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Ich streite damit niemand darüber. Ich denke, diese Blase, Euroblase wird noch platzen vorher. Und dann wird so ein bisschen Chaos entstehen. Und dann wird sagen, diese Person schon sagen, ich zeige euch, wie man es macht. Und alle werden ihm zujubeln. Aber ich glaube, nicht nur, weil mir es gefällt, sondern ich glaube, ich sehe es auch vom Wort Gottes her so. Und ich streite mich auch da nicht darum. Ich glaube, dass vorher die Entrückung ist. Bevor diese Person ihre Maske fallen lässt und zeigt, wer sie ist, sind wir beim Herrn und feiern eine große Party. Gefällt euch auch, ne? Also mir gefällt es. Ich will mit dieser Person nichts zu tun haben. Also, der Herr kommt schnell, vielleicht ist es aktueller als je zuvor. Ich weiß, zu allen Generationen haben das Leute gepredigt und gesagt, es wird geschehen in ihrer Zeit. Ich weiß, der Herr hat andere Zeitplanung. Der Herr hat keine Uhr, ne? Im Himmel. Im Himmel gibt es keine Uhren. Keinen Terminkalender. Die leben in der Ewigkeit. Das spielt Zeit keine Rolle. So, Herr, ist eine andere Zeitplanung wie bei uns hier. Aber ich glaube schon, dass sich Dinge vollenden in dieser Zeit. Das Zweite, was hier steht, halte fest, was du hast. Ja, was hält man fest in dieser Zeit Versuchung, dieser Zeit, ja, wo der Herr bald wiederkommt? Was haben wir, was wir festhalten? Haben wir die Gebote Gottes? Haben wir das Wort Gottes? Haben wir das Leben im Heiligen Geist? Haben wir das, dass wir es festhalten? Oder hat man die Gebote Gottes losgelassen, aufgegeben, zumindest vielleicht auch teilweise? Man hat nichts mehr festzuhalten, was Ewigkeitswert hat, was göttlich ist. Ihr Lieben, diese Aufforderung, halte fest, was du hast, macht nur Sinn, wenn man in Gefahr besteht, das aufzugeben, was der Herr einem gegeben hat. Da macht Sinn, halte fest. Die ihr mehrere Kinder habt oder Kindergarten kennt, wenn die Kinder etwas haben, und dann kommt der andere her, der Bruder, die Schwester sagt, ich will es auch haben, das gehört mir, ich will auch mal mitspielen. Und der andere hält es fest, das ist meins, ich habe es zuerst gehabt. Zu dem musst du nicht hingehen und sagen, halte fest, was du hast. Der hält fest, weil er es haben will. Es macht nur Sinn, wenn die Gefahr besteht, dass jemand etwas weggibt, fallen lässt, weil es keinen Wert mehr für ihn hat. Oder weil er irritiert ist oder irgendetwas, weil er meint, er bekommt etwas Besseres. Dann macht es Sinn, zu sagen, halte fest, was du hast. Ihr Lieben, das ist mein inniges Herzensverlangen, dass wir zusammen das festhalten, was wir vom Herrn haben. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber dass wir das festhalten. Lass uns neu aufmachen, das Heil in Christus nicht aufzugeben. Bei all dem, was uns auf uns hereinschützt, dass wir das Heil in Christus festhalten, trotz Punkt, allem, was in unser Leben hineinkommt. Alles, was in dieser Welt geschieht, trotzdem, dass wir es festhalten. Und wenn wir mal etwas losgelassen haben, wenn wir aufgegeben haben in gewissen Bereichen, können wir umkehren, Buße tun, uns neu beschenken lassen. Bewahre das Wort des Herrn in deinem Herzen. Wenn es da drin ist, dann kann nichts anderes dein Herz erobern. Wenn dein Herz erfüllt ist von dem, was der Herr dir gegeben hat, wenn du es bewahrst, dann hat nichts anderes Raum. Es ist Adventszeit. Advent heißt Ankunft. Der Herr kommt, ja. Deswegen feiern wir ja das viermal vor Weihnachten. Ne? Ich glaube, auch in der heilsgeschichtlich gesehen ist es Adventszeit. Und ich denke, dass es gefährlich ist, Christsein zu spielen in dieser Zeit, hin und her zu wanken zwischen Jesus und dieser Welt, diesen Versuchen dieser Welt, mal hier, mal da. Natürlich gibt es Gnade, natürlich. Aber ich denke, dass es ein gefährliches Spiel ist. Ich muss euch noch einen guten... Ich habe einen Text gesehen hier in einem Hebräerbrief. Da steht was über Lahr. Hebräer 10, Vers 35. Hebräer 10, Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg. Man wirft nur Sachen weg, wo man meint, das taugt nichts mehr. Meine Frau hat viel weggeworfen, das mir noch wertvoll war, ist beim Umzug. Ich habe nur schon gedacht, dieser Konflikt war vorprogrammiert. Ne? Ich will es noch. Sie will es wegwerfen. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, denn es findet reichen Lohn. Ich komme noch auf diesen Lohn. Ihr braucht aber Geduld, damit ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Denn jetzt kommt Advent. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann wird der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir, die Gemeinde Gottes La, wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Die Gemeinde Gottes Lage gehört zu denen, oder? Habe ich recht? Ich glaube das. Und das möchte ich euch so als Vermächtnis geben. Haltet es fest. Gebt es nicht auf, was der Herr euch gegeben hat. Und im Vers 11 in Offenbarung, Eingangstext, da kommen wir auf diese Belohnung, die ich gerade erwähnt habe. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Es gibt eine Belohnung für dieses Bewahren, für diese Geduld. Es gibt für dieses Bewahren Kronen, heißt es hier, oder besser übersetzt, Siegesgrenze, goldene Siegesgrenze. Vergleichbar heute mit einer Goldmedaille. Heute gibt es keine Siegesgrenze mehr, sondern man kriegt Goldmedaillen, wenn man der Erste war. Aber früher waren es diese goldene Siegesgrenze. Wir bekommen Siegesgrenze. Stellt euch vor, wir kommen im Himmel an. Da gibt es erstmal Siegesgrenze. Anscheinend ist das ein sehr beliebtes Utensil dort im Himmel. Siegesgrenze. Ist sehr beliebt. Vor dem Thron Gottes gibt es solche, die solche Siegesgrenze haben und die in ihrer Schwachheit dem Herrn vertrauen. In Offenbarung 4, Vers 4 lesen wir etwas davon. Da heißt, rings um den Thron waren 24 Throne. Also da waren auch schon gewaltige Personen, die auf diesem Thron sitzen. Und die darauf saßen 24 Älteste. Die trugen weiße Gewänder und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen oder goldene Siegesgrenze. Das ist so, in der Gegenwart Gottes schmückt man sich mit Siegesgrenzen. Und dann die Aufforderung in Offenbarung 2, Vers 10. Fürchte dich nicht vor all dem, was du leiden wirst, also in der Versuchung. Siehe, der Teufel wird einen von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr auf die Probe gestellt werden. Also die Versuchung wird sehr stark sein, und ihr werdet bedrängt sein 10 Tage. Sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Es ist ein der Siegeskranz des Lebens, aus Gott des ewigen Lebens. Das ist nicht irgendein Siegeskranz, der irgendwo in einer Ecke dann verstaubt, einer Vitrine, sondern es ist der Siegeskranz des Lebens, des göttlichen Lebens. Ihr merkt so, vor dem Thron Gottes im Himmel schmückt man sich mit Siegeskränzen. Deswegen heißt es immer wieder auch in den Sinn, wer überwindet, der wird. Wer durchhält, wer treu bleibt, wer festhält. Und diese Krone kann anscheinend ein verloren gehen in dieser Zeit Versuchung. Daher diese Aufforderung, halte fest, damit niemand dir diese Krone wegnehmen kann. Damit niemand jetzt die Macht bekommt über dich, dass diese Krone des Lebens dir jemand wegnimmt. Diese Krone kann anscheinend hier eingenommen werden. Und mein Wunsch, mein Verlangen ist, dass wir in dieser Zeit versuchen, zusammen das festhalten. Dass wir einmal so vor dem Thron Gottes stehen, zusammen. Ich komme irgendwann im Himmel, dann sehe ich, das sind die Lara, da sind sie. Da stehen sie zusammen vor dem Thron Gottes und preisen ihn. Da stelle ich mich auch dazu. Und dann, es gibt eine schöne Szene in der Offenbarung, was dort so vor dem Thron Gottes geschieht. Ich möchte euch diese Szene mal vorlesen. Vielleicht wird sie ähnlich sein, wenn wir ankommen. Ich weiß es nicht. In Offenbarung 4, Vers 9. Wenn die Gestalten Preis, Ehre und Dank dem gaben, der auf dem Thron saß, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, ich stelle mir das wunderbar vor. Da stehen Gestalten vor dem Thron, sie geben dem Dank, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Warfen sich die 24. Ältesten vor dem nieder, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und legten ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprachen: Herr unser Gott, Du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Was für eine schöne Szene, zumindest für mich, dort vor dem Thron Gottes. Die 24 Ältesten, sie werfen ihre Krone vor dem Thron Gottes nieder und sagen, dir gebührt alle Ehre, dir gebührt aller Preis. Wir sind es nicht. Wir haben diese Krone nicht verdient. Du hast sie uns aus Gnade gegeben, weil wir treu waren in dem, was du uns gegeben hast. Das ist doch schön, wenn wir das auch so machen würden. Ha? Die wahre Gemeinde, nimm ihre Siegeskrone, wirf, lass sie legt sie vor dem Brot hinein. Und auf dem Brot ist es gut, alle Ehre, aller Preis, aller Macht. Dann sind wir am Ziel. Dann wird Gott abwischen. Alle Tränen, alles Leid wird aufhören. Stellt euch vor, ich muss immer wieder so daran denken, wie der allmächtige Schöpfer, der das ganze Universum geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, geht von Person zu Person. Du hast geweint im Verborgenen, du hast gerungen, du hast oft verzweifelt. Ich werde dir diese Tränen wischen. Abwischen, du wirst nie wieder weinen, du wirst nie wieder weinen. Wow, was für ein Gott haben wir? Was für ein Gott? Amen, Amen. Ihr Lieben, er wird die Tränen abwischen, die wir geweint haben. Kein Leid wird das sein. Ihr Lieben, es lohnt sich doch festzuhalten, oder? Ich will euch den Himmel schmackhaft machen. Ich möchte noch lang leben. Den Emmendingen habe ich gesagt, ich möchte 120 Jahre leben, das ist die Verheißung. Nach Noah hat der Herr gesagt, 120 sollen sie leben. Also ich möchte was für meine Rente haben, wenn es auch nicht viel ist. Ne? Aber wenn der Herr wiederkommt, dann möchte ich auch gesund und geistlich frisch bleiben. Klar. Aber wenn der Herr wiederkommt, was für ein schönes Ziel. Was für ein schönes Ziel. Ihr Lieben, und dieses Vermächtnis möchte ich euch geben. Halte fest. Trotz, es gibt viele Gründe, loszulassen. Der Teufel hat gute Argumente. Der Versucher hat gute Argumente auch in deinem Leben. Aber halte fest. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Es wäre doch schön, wenn wir uns alle im Himmel wiedersehen würden, oder? Wenn es hier ist, auf welchem immer möglich ist. Aber im Himmel ist es möglich. Trennung auf Zeit. Klingt gut, oder? Aber ich freue mich. Ich weiß, dass ich meinen Vater, der bereits verstorben ist, das ist eine Trennung auf Zeit. Ich konnte ihn nie leiden, weil er so fromm war. Nie. Ich habe gesagt, ich will alles werden, nur nicht fromm. Dann habe ich mich doch bekehrt und habe mich mit meinem Vater versöhnt, Gott vor seinem Tod. Den letzten Abendzug konnte ich mit ihm beten, ihm die Hände auflegen. Wie schön, wie schön. Ich weiß, ich werde ihn wieder sehen. Trennung auf Zeit. Wir entschlafen, bis der Herr uns auferweckt. Halte fest. Halte es fest. Es lohnt sich. Ich möchte beten. Ja, Herr, wir können es nicht aus eigener Kraft. Aber deswegen bist du gekommen, diese Welt, um uns zu erlösen, uns herauszureißen aus dieser bösen Welt, uns hineinzusetzen in dein Reich, Herr. Und du hast uns da dein Wort gegeben, die Kraft des Heiligen Geistes, Herr. Und deswegen kommt es nicht auf uns an. Wir sind bewahrt und der in uns wohnt, ist stärker als alles, was in dieser Welt sein wird, Herr. Danke dafür heute Morgen, Herr. Danke, Herr, für all deine Gnade, für all dein Heil und Hilf, dass wir es wirklich festhalten. Du weißt, was alles schon gekommen ist und was noch kommen kann, Herr. Du bist nicht überrascht, Herr. Du weißt, die Gerechten, die Frommen zu erretten in der Zeit der Versuchung. Du weißt es, Herr. Auch all meine Geschwister, Herr, möchte ich bitten, Herr, dass du sie bewahrst, dass du ihre Herzen bewahrst und ihre Gedanken bewahrst, Herr. Ja, dass sie festhalten, das, was sie von dir haben, Herr, nicht loslassen. Dass sie keine Kompromisse eingehen, Herr. Ja, und dass wir einmal uns im Himmel alle wiedersehen, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, Herr. Ich weiß, dass es mir wirklich ein Wunsch, ein Verlangen ist. Herr, dass man nicht so kurz vor dem Ziel aufgibt, weil dieses oder jenes geschehen ist, weil dieses oder jenes passiert ist, Herr. Und diese Person etwas gesagt hat oder getan hat. Ich danke dir. Ich danke dir, Herr. Ich segne meine Geschwister hier nah. Ich segne sie mit deinem Heil. Ich segne sie mit deiner göttlichen Bewahrung. Du wirst sie bewahren, Herr. Wenn sie bewahren, Herr. Danke dafür. Herr, ich bitte dich, Herr, für Daniel und Marion, dass du sie segnest, dass du sie ermutigst und stärkst, Herr Jesus. Herr, auch in ihrem Kampf, Herr, dass sie die Kraft haben, dir weiterhin zu dienen und deinem Volk, Herr. Und ich danke dir, dass du sie hier in die Gemeinde, dass du sie der Gemeinde geschenkt hast. Sie sind ein Geschenk Gottes. Sie sind ein Geschenk Gottes. Herr, und ich danke dir, dass du ihnen hilfst, Herr. Oh, Halleluja. Danke, Herr. Durch dich überwinden wir. Durch dich kommen wir ans Ziel. Du redest, Herr. Du redest, Herr. Heute Morgen hast du geredet, Herr. Danke, dass wir umkehren dürfen, wo wir Dinge losgelassen haben. Danke dafür, Herr, dass du jetzt die Zeit der Gnade schenkst zum Umkehr. Herr, danke dafür. Preis und Ehre sei dir. Preis und Ehre sei dir. In dem teuren, kostbaren Namen Jesu. Amen. Amen.